durch die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt zu Hause haben, hat sich das Ganze eigentlich zu einer Person dann so zusammengemorpht. Heißt, viele können ein Instrument geil spielen, singen geil, haben geile Ideen für Akkorde, für Melodien, für Vocals, haben geilen Geschmack für Sounddesign, welche Sounds setze ich denn um? Drums kann ich heutzutage selbst programmieren. Sounds habe ich alleine in GarageBand tonnenweise zur Verfügung, die ich dann einfach mit meiner Tastatur spielen kann. Das heißt, durch die technischen Möglichkeiten braucht es keine externen Leute mehr, die mir irgendwie zum Beispiel jetzt in einem Studio was aufnehmen, weil zu Hause ging das ja lange Zeit auch gar nicht. Du musstest ja in ein Studio gehen, also hast du mindestens schon mal einen Recording- oder Mixing-Engineer gebraucht, weil zu Hause war es nicht möglich, ganz einfach.
Hallo Adrian.
Hallo Anna.
Da sind wir schon wieder zu einem neuen Studio-Talk. Ich freue mich jedes Mal drauf für den April. Und wir möchten mal eine Frage stellen. Da habe ich mich ehrlich gesagt schon gefragt, warum haben wir da eigentlich nicht schon längst eine Folge dazu gemacht? Es hätte eigentlich die erste Folge dieses Podcasts werden können. Und zwar die Frage, was macht eigentlich ein Musikproduzent, eine Musikproduzentin, was gehört da alles dazu? Was umfasst Musikproduktion? Da hatten wir vor kurzem auch eine ganz spannende Unterhaltung und haben uns dann gedacht, das wäre doch was für diesen Podcast.
Ja, absolut. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit, was hat früher mal vor nicht allzu langer Zeit, ich würde mal sagen, wenn wir einen Zeitsprung machen von 30 Jahren oder so, vielleicht ein bisschen länger, was war da das klassische Bild eines Musikproduzenten, einer Musikproduzentin? Und das wissen vielleicht auch einige noch gar nicht, dass es früher wirklich ganz separate Berufe waren. Es gab eben diesen musikalischen Produzenten, der meist irgendwie von der Plattenfirma war, der ein gutes Gespür hatte für Zeitgeist. Heißt, der hat irgendwie so gerochen, was jetzt der Markt so will und hat dann auch ein gutes Gespür gehabt für Artists und hat dann ganz oft eben ein Team um sich rum gehabt, wie zum Beispiel ToningenieurInnen, die quasi auch die Abmischung gemacht haben oder auch teilweise war das sogar nochmal untergliedert in Recording Engineers. Heißt, dass wirklich separate Leute auch noch aufgenommen haben im Studio, dann separate Leute abgemischt haben. Und bei der Aufnahme war es so, da war dann der Musikproduzent oder die Produzentin, übrigens auch, ne, zum Beispiel klassisch Dieter Bohlen, kann man auch so sagen, der spielt jetzt kein einziges Instrument so, dass ich mir denke, ach ja, der ist einfach auch echt ein sehr, sehr guter Musiker. Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe den letztens irgendwie Gitarre spielen gehört und dachte mir, also da nehme ich hier im Waldkindergarten in München eine Kindergärtnerin und die spielt besser, ehrlich gesagt. Aber das ist auch egal anscheinend. Es geht darum, Ideen zu haben und dann vielleicht auch ausführende Organe, die das für einen umsetzen. Und so war es bei ihm. Er hat einfach gute Text- und Song- und Melodieideen gehabt. Wenn man seine Freundinnen und Frauen irgendwie mal interviewt, dann fragt man die vielleicht auch manchmal so, ja, wie ist denn der Dieter so, wenn er dann so arbeitet im Studio? Und dann haben einige dann gesagt so, ja, er singt immer irgendwie sehr hoch. Und na, das hat man ja von Modern Talking auch immer so gekannt. Und dann quietscht er halt irgendwas vor sich hin, aber hat natürlich einen geilen Sänger wie den Thomas Anders an seiner Seite gehabt, weil er selbst einfach eher der Produzent war. Er hat einen guten Geschmack gehabt und Leute um sich herum, die das technisch umgesetzt haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Früher war der Job eines Musikproduzenten wirklich verschiedene Geschmäcker und verschiedene Stilistiken oder Sounds oder vielleicht auch Hooks oder wie auch immer, was in Songs vorkam, als Zeitgeist vielleicht neu zu interpretieren und zu sagen, hey, pass auf, da bräuchten wir irgendwas wie, ich schick dir mal einen Song oder lass uns mal den Song anhören, schau mal, was dem Chorus da ist, sowas bräuchten wir in dem Song auch, mach mal einen Vorschlag. Musiker, mach mal einen Vorschlag. Toningenieur, nimm es mal auf. Na, das war eher so wie so ein Dirigent sozusagen, der gesagt hat, so, ich bringe hier alles zusammen und ihr setzt es für mich alles um. Und heutzutage ist es eher so eine Solopreneur-Geschichte. Heißt, es hat sich eigentlich alles durch verschiedene Vereinfachungen und auch durch die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt zu Hause haben, hat sich das Ganze eigentlich zu einer Person dann so zusammengemorpht. Heißt, viele können ein Instrument geil spielen, singen geil, haben geile Ideen für Akkorde, für Melodien, für Vocals, haben geilen Geschmack für Sounddesign. Welche Sounds setze ich denn um? Drums kann ich heutzutage selbst programmieren. Sounds habe ich alleine in GarageBand tonnenweise zur Verfügung, die ich dann einfach mit meiner Tastatur spielen kann. Das heißt, durch die technischen Möglichkeiten braucht es keine externen Leute mehr, die mir irgendwie zum Beispiel jetzt im Studio was aufnehmen, weil zu Hause ging das ja lange Zeit auch gar nicht. Du musstest ja in ein Studio gehen, also hast du mindestens schon mal einen Recording- oder Mixing-Engineer gebraucht, weil zu Hause war es nicht möglich, ganz einfach. Kannst du ja nicht so ein 3-Meter-Mischpult ins Wohnzimmer stellen oder so. Es ging einfach ja, damals nicht.
Oder ein paar Streicher einfach kurz mal einspielen, alle möglichen Varianten oder ein ganzes Orchester. Also ich stelle mir auch vor, wenn ich mal 30 Jahre zurückspule, das sind wir 95, ich glaube auch allein, es war ja gerade...
Da war es vielleicht schon anders.
Genau,
Scheiße, da 30 Jahre war 95?
Ja, so ist es Alter, nämlich. Wir werden ja...
Okay, also, krass.
Ja,
das war die 70er, so vor 30 Jahren.
Lass uns mal, genau, ja, das denke ich auch oft, aber die Zeit dreht sich ja weiter, ne? Aber selbst wenn wir 95 nehmen, das war ja noch die Zeit, da ging ja das gerade mal auch mit dem Internet los. Das heißt, ich stelle mir auch vor, es war ja allein schon was wert, wenn man die Vision hatte, dann das Equipment, also wirklich ein Studio, das hatte ja auch nicht jeder, war ja auch mit einem riesen Invest verbunden und Leute, Kontakte. Heute kann ich ja überall sozusagen online oder eben, wie du sagtest, sogar in meiner Loop-Library alle möglichen Instrumente finden. Das war ja aber gar nicht möglich. Und es war ja, glaube ich, auch schon als Produzent viel wert, wenn ich weiß, ich möchte jetzt aber eine geile E-Gitarre einspielen lassen. Da kenne ich jemanden, der mir das macht, weil ich kann es anders gar nicht erzeugen. Ich glaube, das war vielleicht auch noch Teil des Ganzen, dass man da dieses Netzwerk auch hat, damit zum Beispiel, wenn ein Artist kommt und da kommt eine Songidee, dass man... Möglichkeiten hat, diese ganzen Sachen umzusetzen. Ne?
Absolut. Und es ist auch eine absolute Kostenfrage gewesen. Kurze Story dazu. Ich habe mal einen Musikproduzenten kennengelernt, der eben genau in den Zeiten 80er, 90er sehr, sehr, sehr erfolgreich war und auch sehr viel Geld verdient hat damals, weil eben Plattenfirmen damals eben die Artists zu einem Producer geschickt haben und der hat dann eben die Platten produziert oder die Songs produziert, eben auch mit einem Team in einem großen Studio und da war dann viel Budget da. Und das weiß ich noch. Er ist vielleicht so 30 Jahre älter als ich oder so. Und also der ist jetzt so 70, irgendwas, so ein bisschen über 70. Und was dann der Fall war, der hat sich einfach so einen Synthesizer, den gab es ja damals quasi wirklich nur in Hardware-Form. Das war einfach so wie so eine Tastatur und in der Tastatur war die ganze Synthese, also quasi das elektronische Verfahren oder das synthetische Verfahren sozusagen, um Sounds zu erstellen mit sämtlichen Wellenformen übereinanderlegen und verschiedenen LFOs nennt sich das. Und das war alles in dem Gerät. Und dann habe ich ihm ein Plugin gezeigt von so einem alten Synthesizer und dann sagt er, alter Falter, ich habe den ganz gleichen in Hardware gehabt und habe damals 150.000 Mark bezahlt für diesen Synthesizer, weil der alle Sounds hatte, die damals so angesagt waren. Aber der hat sich für mich natürlich schon längst natürlich refinanziert, weil damals alle zu mir gekommen sind, weil ich den hatte und alle wollten den Sound haben. Und heutzutage ist es ein Klick entfernt, den Sound auch zu haben sozusagen.
Wahnsinn.
Und das weiß ich noch, als ich das aufgemacht habe und der vom Glauben abgefallen ist, ja krass, da habe ich einfach mal 150.000 Mark bezahlt für das, was du jetzt hier kurz in 2 Sekunden an deinem Rechner aufmachst. Und er hat dann auch auf der Tastatur so gespielt und so und also ja, das ist schon erschreckend, funktioniert sehr, sehr gut. Ne? Und
Wahnsinn.
So viel dazu, wie machbarer alles geworden ist und wie sich das alles auch verändert hat. Ja, alleine, ich weiß noch, als ich im Studium war, wir hatten da so eine große, nennt sich SSL, ist so ein Mischpulthersteller, hatten wir so eine große Konsole, an dem, übrigens, die sieht man auch, wenn man ins Videotraining guckt, also hier dazu kurzer Pitch, ne, unser neues Videotraining, 3 Geheimzutaten, die du brauchst, um deine eigene Musikproduzentin zu werden. Und dort sieht man dieses Mischpult übrigens auch in dem Videotraining.
Link. Wo du da so dran sitzt?
Genau,
Ah,
genau.
wo du deine Prüfung gemacht hast.
Genau, wo ich die Mischpultprüfung gemacht habe.
Ja.
Und Link findest du in den Shownotes,
Ja.
ne? Werbeblock Ende. Und dieses Mischpult hat einen, was glaubst du, was das Strom gekostet hat monatlich? Was glaubst du? Nur das Netzteil von dem Mischpult, weil das darfst du auch in der Regel eigentlich nicht ausschalten, weil beim Einschalten immer ganz viel kaputt gegangen ist. Heißt, das lief 24 Stunden.
Ach, krass.
Was?
Ich,
Ja,
also ich
genau.
brauche für meinen ganzen Haushalt 40 € pro Monat.
Genau, also es sind ungefähr so 700 bis 800 € Strom
Ne.
für das Mischpult.
Ach
Genau.
komm,
Also
Wahnsinn.
so viel dazu, ne? Das ist nur Strom, da ist noch nichts angeschafft gewesen, ne?
Es, ja, also ich muss sagen, im Nachhinein, da erklären sich schon einige der Strukturen. Ne? Es waren einfach technisch andere Gegebenheiten
Genau.
früher und das verstehe ich schon. Und zum Thema, was umfasst denn jetzt alles Musikproduktion? Jetzt sieht es ja für mich, wie du es gerade erklärst hast, eher so aus, als gäbe es so eine Art Direktor des Songs, ja, der sagt, das ist, so stelle ich mir den vor und so mache ich den. Wenn ich aber, ich gucke mir voll gerne die Credits an von den Songs, die ich höre, und ich kann immer nicht fassen, wer ist denn das da alles? Also sind manchmal zehn Produzenten und nochmal 5 Mixing-Engineers. Und deswegen kam auch so ein bisschen die Frage auf, weil ich definiere mich mittlerweile als Musikproduzentin. Und wofür braucht es dann da diese 9 anderen noch? Wer hat dann den oberen Hut auf und was umfasst das alles? Wer wird da alles genannt?
Ja, also in den Big Player-Produktionen, ne, das sind natürlich dann absolute Fachleute immer in den jeweiligen Departments dabei. Heißt, da gibt es dann einen, der wirklich nur den Mix macht. Teilweise ist es sogar so weit runtergebrochen. Einer mixt nur die Drums, weil der das so geil kann, schickt dann die gemixten Drums an den Hauptmixer, der fügt alles zusammen. Na, also da wird schon ein Aufwand betrieben, um das Beste aus den letzten 5% noch rauszuholen. Aber wer das
Pareto, Pareto.
Pareto-Prinzip kennt, na, das heißt quasi mit 20% an Investment kann ich schon 80% der Ergebnisse liefern. Und da sind wir jetzt aber, wenn wir in so einem Bereich reden, da sind wir bei den letzten 3% oder sowas. Um da hinzukommen, musst du so einen unfassbar crazy Aufwand betreiben. Und das betreiben die halt, weil die das Budget haben und so weiter. Ne? Allerdings kann man auch manchmal die Frage stellen, hört man es am Ende ja oder nein? Also, na, viele, zum Beispiel auch mein lieber Freund Hans-Martin Buff, auch Grammy Award-winning mittlerweile, der hat mal gesagt, ich glaube, sein Sohn hat sich irgendwie mal was zusammengeklickt, so, ne, in so einer Software, so ganz unbedarft, ohne Plan. Und da dachte er sich auch so, fuck, das klingt so gut einfach, jetzt schon, und der hat gar keine Ahnung. Ne?
Ja.
Okay, krass, einfach, das geht auch, wenn man mit Intuition und so, ja, mach ich einfach mal, einfach drauf losfeuert. Da kommt man auch schon ganz schön weit, und deswegen hat er sich auch schon manchmal so gefragt, so, ja, ist schon krass, was man manchmal für einen Aufwand betreibt und wie dann einfach so junge Dudes plötzlich irgendwas zusammenklicken und sich denken, oh, mach ich einfach
Also,
irgendwie. Ne?
mein Sohn hat sich auch auf dem Handy einmal App aufgemacht, irgendwas Geiles gebastelt. Das hat er immer noch als Klingelton seit Jahren jetzt schon. Und es klingt echt gut. Und ich muss mich immer wieder selber erinnern, das hat der gemacht. Aus Versehen fast schon.
Ja, genau. Ja, klar, da ist dann natürlich der individuelle Ausdruck natürlich nicht so am Start. Das ist etwas Generisches im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, also wenn man den ganzen Prozess versteht, hat man natürlich viel mehr Spaß und vor allem auch viel mehr Möglichkeiten, den
Voll.
Sound so hinzubiegen, wie man selbst möchte, ne? Und ist nicht dem Zufall ausgeliefert. Das ist natürlich der entscheidende Unterschied. Genau, also es gibt einmal natürlich diese kreative Erschaffung, heißt Songwriting. Dann natürlich das Auskleiden des Songs, heißt aufzunehmen, welche Add-ons kommen noch dazu. Nehmen wir einfach mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich schreibe meiner Gitarre einen Song, nehme die Gitarre auf, nehme die Vocals auf. Was jetzt? Und dann fängst du an zu produzieren. Dann fängst du an, den Song zu produzieren. Heißt, okay, da kommt jetzt vielleicht noch Schlagzeug, Bass dazu an der Stelle, da kommen vielleicht noch Streicher dazu, da kommen Chöre dazu, da kommt irgendwie eine Synthi-Fläche, die hinten was Schönes macht. Ne? Dann sind wir im Sounddesign, im Produzieren. Dann fängst du an, einen Song, der so in den Grundfesten da ist, zu produzieren, zu einem Produkt zu machen, ne? Im Prinzip. Und wenn du jetzt quasi aussteigst in der Produktionskette und sagst, ich bin nur Mixing Engineer, bedeutet, ich bekomme einen fertig produzierten Song, heißt, es sind alle Spuren da, alles ist bearbeitet und ich entscheide nur noch als Mixing Engineer, wie laut, leise, links, rechts, hoch, tief ist etwas. Dann bist du nicht der Produzent. Weil dann entscheidest du quasi kreativ nur sehr, sehr bedingt, was musikalisch abgeht. Du kannst zwar deine Handschrift als Mixing-Engineer auch noch mit reinbringen, aber in der Produzentensparte bist du quasi nicht involviert. Also so viel dazu, was macht der Produzent dann eigentlich, ne? Also die Musikproduktion ist schon dieses Entscheiden, was für eine Soundästhetik und Geschmack ist denn alles, was ist denn alles für ein Geschmack in diesem Song vertreten? Mhm. Und das andere ist dann eigentlich eher rein technischer Natur, fast schon das Ganze sauber dann hinzustellen. Natürlich auch kreativ, aber es hat mit der Musikproduktion eher dann nur bedingt zu tun. Allerdings, was heute eben sehr, sehr gang und gäbe ist, dass die Musikproduzenten auch gleich mischen. Das passiert sehr, sehr, sehr oft, weil sie dann auch eben eine Soundvorstellung haben von dem, was sie vorher produziert haben. Zum Beispiel Billie Eilish, ne, ihr Bruder, der mischt auch, produziert aber auch vorher alles, ne, spielt alles ein, guidet sie in ihren Vocals so ein bisschen, na, mach doch mal hier, da werden noch geile Chöre, noch cool, nimmt alles auf, ist quasi Recording Engineer, ist musikalischer Produzent, ist Mixing Engineer, ist wahrscheinlich auch noch Arrangeur und vielleicht noch Songwriter in einer Person. Na, also das ist schon geil, wie ich finde, dass man einfach so viel abdecken kann und das auf so einem unfassbar hohen Niveau, wie man es eben in der Kombination Billie Eilish und ihrem Bruder sieht. Finde ich einfach mega. Ich finde es total geil.
Ja, ja, und deswegen habe ich auch gesagt, wäre diese Folge schon viel eher dran gewesen, auch so im Dialog zwischen dir und mir, weil mir das teilweise so gar nicht klar war. Bei meiner Sortierung ist das eine, das sind für mich MusikerInnen. Also das sind Menschen, die Musik spielen können, ne, die dann halt Geigen einspielen können oder ich kann die selber per MIDI-Gerät, kann ich das einspielen. Und ich hatte da für mich so eine Trennlinie gezogen.
Kann aber auch sein.
Kann aber
auch sein, dass...
Siehe Dieter Bohlen, der die Vision dieser Geigen schon hatte, aber sie nicht einspielen konnte.
Ach, das kenne ich aber auch von mir. Also ich kann ja selbst auch kein Cello und keine Geige spielen, aber ich habe eine Idee, wie es sein soll und skizziere das mal irgendwie, entweder per Softwareinstrument oder ich singe es sogar nur mal ein und dann nehme ich halt einfach eine echte Geige auf. Deshalb bin ich aber trotzdem der Produzent, weil ich es entscheide und kann aber auch zugleich der Musiker sein, der es einspielt, muss aber nicht, sondern ich kann mir auch externe Musiker holen. Aber ich sitze immer hinterm Lenkrad und sage, ja, ich möchte es hier so und so und da möchte ich den Sound. Wie ich an den Sound komme, ob ich selbst in der Lage bin, ihn zu erzeugen oder ob ich mir den extern konserviere von einer anderen Person oder von einem externen Gerät, das ich mir kaufe oder wie auch immer, oder ich gehe in den Wald und sample irgendwas, ist völlig egal. Mhm. Aber das entscheidet der Produzent am Ende.
Und das ist nämlich der Punkt, in Englisch würde man sagen, they go together like peanut butter and jelly. Das ist der Punkt, wo sich Musikerin sein und Produzentin sein eben ideal ergänzen. Mhm. Weil man hat ja oft schon Visionen von seinem Song im Kopf.
Ja.
Und das ist genau da diese Kommunikationslücke, die es dann halt gab, weil sobald ich zu einem externen Produzent oder Produzentin gehe, gebe ich da auch einen Teil eben von dieser Vision ab. Es sei denn, es gelingt mir, also die Fälle gibt es natürlich auch, zum Beispiel siehe Billie Eilish und Phineas, die haben einen Weg gefunden, so gut zu kommunizieren, dass sie am Ende beide happy sind. Aber oft, wenn man zum Beispiel gar keine Ahnung von Produktion hat oder einfach keine guten Wege, weil man ist nicht eingespielt, man hat keine guten Wege gefunden, der Produzent, Produzentin versteht einen vielleicht nicht so gut oder hat seine eigenen Visionen nun mal oder auch seine eigenen Begrenzungen, kommt ja auch noch dazu. Und dann kommt oft dieses Gap zustande zwischen, Mensch, ich habe es doch, das ist doch eigentlich so ein schöner Song, aber er klingt nicht. Also ich habe es selber schon erlebt, ich habe schon so Gemeinschaftsprojekte gehabt, wo ich wusste genau, das ist meine Stimme, so möchte ich, dass es klingt, so habe ich es eingesungen, ich habe es fertig übergeben und dann haben die was anderes draus gemacht, wo ich gesagt habe, ich fühle es jetzt nicht mehr. Aber mehr konnte ich dazu auch nicht sagen. Und dann waren wir alle unhappy und haben den Song nie veröffentlicht. Schade drum. Ja. Ne? Und deswegen ist das eigentlich mittlerweile Chance. Und ja, es ist viel. Man hat viele Rucksäcke auf einmal auf dem Rücken. Und gleichzeitig ist es eben die Riesenchance, dass man endlich seine Musik so umsetzen kann, wie man möchte.
Absolut. Und was noch wichtig ist zu ergänzen, es braucht auch Geduld und Zeit von der Musikerin, vom Musiker zur Produzentin, zum Produzenten zu werden. Weil nur weil ich Gitarre spielen kann und singen kann, heißt noch lange nicht, dass ich Songs produzieren kann. Weil ich brauche ja quasi ein additives Gefühl, ein additives Denken von Musik. Ich habe etwas und was kann ich jetzt dem Ganzen noch hinzu? Gott, das ist unglaublich, einfach gerade ein Eichhörnchen, ne? Direkt vorm Fenster, ich flippe aus. Mit Nüsschen, schön.
Ich hatte mal ein freches auf meinem Balkon, was dann auch in der Wohnung rumgelaufen ist. Und dann habe ich es aber so und dann ist es wieder raus.
Krass. Ja. Mhm. Genau, also es heißt noch lang nicht, dass ich dann weiß, wie ich das umsetze, dass ich zu der Gitarre, zu den Vocals dann etwas dazu produziere. Ne? Das ist nicht selbstverständlich, dass man das kann. Und dementsprechend auch das will geübt sein. Und wie? Naja, indem man einfach, so wie wir es auch in unseren Live-Sessions machen, das haben wir auch schon öfter mal gemacht, einfach mal, es nennt sich Deconstructing. Heißt, man hört sich einfach Songs an, die man selbst geil findet, die so ungefähr das Genre hat, ne, indem man sich selbst auch so bewegt mit seinen Songs. Und dann hört man einfach mal, was haben die denn da so verwendet in den einzelnen Parts? Wie schaffen die denn die Größe? Ja, das baue ich vielleicht einfach mal nach. Und durchs Nachmachen, durchs Imitieren, hey, so lernen wir doch immer. Seitdem wir klein sind, auf der Welt sind, gucken wir, was die Eltern machen und machen wir nach. Und so ist es ja auch. Und dann machen wir irgendwann unser eigenes Ding. Ne? Und so ist es beim Musikproduzieren auch. Einfach mal nachbauen, einfach mal versuchen, die Layers, die in so einem Song drin sind, einfach mal selbst zu erkennen, so analytisch zu hören, so selektive Wahrnehmung und dann einfach mal nachzumachen. Und so entsteht dann irgendwann so der eigene Sound aus einem heraus zu den eigenen Songs. Aber das ist wie ein zusätzliches Fachwerk sozusagen, ne? Wie ein zusätzliches Department, was man plötzlich erlernen darf. Also, ne, weil nur weil man jetzt Songs schreibt, heißt noch lange nicht, ich kann produzieren. Aber es ist eine wahnsinnig geile Voraussetzung dafür. Und das kann man einfach ganz normal lernen. Durch Wiederholen. Es wird nicht in der Theorie funktionieren, dass ich mir ein paar Tutorials angucke und dann so, ah ja, okay, jetzt weiß ich ja, wie produzieren geht. Weil was ist denn produzieren genau? Produzieren ist wahnsinnig viel eigener Geschmack, eigene Skills. Ne? Das ist einfach, das verändert sich ja teilweise. Sowohl der Geschmack als auch die eigenen Skills verändern sich. Und so wächst man auch in der Musikproduktion. Für sich. Man erkennt vielleicht irgendwann, keine Ahnung, in der Spielabteilung irgendwie denkt man sich so, das ist irgendwie voll das geile Instrument, hey, das nehme ich mal mit und mache daraus einen Song oder so. Weißt du, was ich meine? Dann wird man plötzlich auch so kreativ und denkt sich, ach, man kann ja aus allem irgendwie Musik machen und wird dann einfach so einfallsreich.
Ja, also wir haben ja viel Musik studiert und analysiert im Rahmen unserer Live-Sessions auch aus dem Grund und die Fortschritte ab dem Moment, wo die Teilnehmerinnen eben nicht mehr nur, das ist mein Song, ich habe hier so eben meine Gitarre und meine Vocals. Mhm. Ab dem Moment, wo sie auch ein bisschen spielerischer damit umgegangen sind oder auch gefragt haben, ja, was hört ihr da vielleicht noch? Und dann haben wir so geile Instrumente auf einmal drin gehabt. Ich feiere immer noch die Tuba in dem einen Song. Mm. Und dann noch irgendwie so eine ganz besondere Flöte, die den Song so massiv aufgewertet hat. Oder anderes Beispiel, eine der Teilnehmerinnen hat auch eigentlich nur so aus Quatsch heraus, einfach um zu üben, hat sie gesagt, so einen Song deconstructed und eigentlich nur so einen Chorus hauptsächlich, glaube ich, gebastelt. Und mittlerweile ist es aber, und also Betonung ist, wir reden nicht von Kopieren, aber wir reden von mal ganz genau hinhören, wie ist der Song aufgebaut, den ich da höre Und dann hatte sie eben das mal so ein bisschen nachkonstruiert und dann natürlich eine eigene Melodie reingebracht, die Instrumente ein bisschen abgeändert, sodass es für sie gut klang. Auf einmal ist voll der geile Song entstanden. Und das muss ich auch dazu sagen, die Songs, die sind alle in meinem Kopf den ganzen Tag. Ich brauche langsam gar keine neue Musik mehr hören. Und das, also du sagtest, das dauert sehr lang. Also insgesamt, klar, wie alles dauert es seine Zeit, bis man seine Musik richtig gut produzieren kann. Aber die Fortschritte, die dadurch stattgefunden haben, wenn man das einmal verstanden hat, die sind für mich enorm gestiegen, also so exponentiell. Also für mich ist also die Qualität der Songs massiv gestiegen, seit die Teilnehmerinnen sich auch geöffnet haben eben für dieses, ich denke über meine, ich nehme ein bisschen Gitarre und Vocals auf hinaus.
Das ist der Punkt. Also ich wollte eigentlich gar nicht sagen, dass es lange dauert, falls ich das gesagt habe, sondern es geht nur darum, sich einem neuen Feld zu öffnen und die Lernkurve ist am Anfang immer am stärksten. Immer. Das geht dann so nach oben und irgendwann ist man dann wieder auf so einem Plateau, da ruht man sich dann so ein bisschen aus und produziert dann mal einige Songs auf dem Niveau und plötzlich macht es wieder so einen Sprung, weil man vielleicht was Neues gehört hat. Man hat neue Menschen getroffen, die einem was gesagt haben oder wie auch immer. Das Geile ist aber, wenn man für sich mal so eine Basis erschaffen hat, auf der man echt geil arbeiten kann, heißt, ich weiß, welches Equipment ich brauche, ich weiß, wie so eine Roadmap aussieht, dass ich mal einen Song produzieren kann, dass ich mal gespürt habe, wie von Anfang bis Ende, wie sich das anfühlt, von der Idee bis zum fertigen Master. Und dann kann ich mich da immer weiter ausprobieren, immer weiter bewegen, wie so eine Spielwiese, die sich immer weiter um neue Spielzeuge sozusagen erweitert. Dann so, ah ja, okay, aber dann weiß ich, wofür ich es brauche, an welcher Stelle ich es einsetzen kann. Und das ist auch das, was wir immer wieder predigen, ne? Dass dir ja die ganzen einzelnen Spielzeuge gar nichts nutzen, wenn du quasi gar keine Spielwiese hast, auf der du dich bewegen kannst, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst und wo du aufhören sollst, ne?
Ja, und so ist es eben, so gilt es auch für Musikproduktion, um das nochmal zusammenzufassen. Das umfasst eben nicht nur, dass ich jetzt grundsätzlich in der Lage bin, zum Beispiel mein Equipment auch so aufzustellen, dass ich schon mal gute Aufnahmen habe. Und es geht auch nicht nur um den Mix und das Master. Es geht eben auch ganz arg darum, wie gestalte ich den Song. Und deswegen ist uns auch oft wichtig, dass die Teilnehmerinnen, also oder diejenigen, die lernen möchten, ihre Songs zu produzieren, eben sich grundsätzlich ein bisschen auf dem Piano auch ausdrücken können. Sie tun sich einfach unfassbar viel leichter, je besser man das kann. Also das merke ich selber auch. Ich bin auch ständig am Üben und Lernen, weil ich dann einfach das, was ich im Kopf ja schon habe, umsetzen kann.
Ja.
Und das ist Teil von Musikproduktion.
Voll. Genau, und das hat sich eben sehr, sehr gewandelt, ne? Also ich glaube, haben wir jetzt schon so ein Bild gezeichnet von was ist Musikproduktion und was ist vielleicht eher die Musikfinalisierung und die technische Variante von Musikproduktion?
Hundertprozentig. Wie gesagt, für mich diese Grenze, die ich da vorher so gezogen habe zwischen das eine ist MusikerIn und das andere ist ProduzentIn, das ist für mich jetzt klarer geworden, was das alles umfassen kann. Und es gibt auch so ein schönes Meme, wo eine Frau so sitzt und dann sind hier vor ihr lauter so Karten. Ich als Musikproduzentin, was das eben heutzutage bedeutet, ist, ich bin eben, ne, ich bin Musician, ich bin Head of Marketing, ich bin CEO, und das alles umfasst Musikproduktion. Also im Grunde, um nochmal mit Dieter Bohlen vielleicht, da hat das, es fängt bei der groben oder bei der Vision eines Songs an und was auch immer dir in diese Umsetzung da rein hilft, ob du das jetzt selber einspielst oder nicht, dass all das, und dazu gehört aber eben auch Mischen und Mastern, ne, dass es am Ende so klingt, dass ich es dann veröffentlichen kann. All das ist, ne, dass ich es so aufnehmen kann, dass die Qualität gut ist. All das ist Musikproduktion und die hat sich eben stark geändert, dadurch, dass ich heute nicht mehr das Orchester antanzen lassen muss. Sondern ich habe eben heute zum Beispiel Möglichkeiten, Instrumente in zum Beispiel GarageBand nachzubauen oder also abzubilden oder durch Loops allein schon habe ich ja auch schon nochmal eine größere Palette auch an Ideen, die vielleicht dem Song gut tun würden.
Ja, absolut. Und wenn man das lernen möchte, ne, wenn man vielleicht jetzt genau du, die das gerade hört, Songs in der Schublade hast, wo du dir denkst, ja klar, ich habe genau das, was du vorher gerade erzählt hast. Ich habe genau Songs am Piano oder an der Gitarre und habe dazu schon alles. Ich habe dazu Text und Vocals. Aber wie jetzt, ne? Ich kann ja nicht irgendwie da so eine Piano-Version veröffentlichen, nur mit Vocals. Das wird dem nicht gerecht. Ich höre da ganz andere Sachen, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Heißt, wie wird aus einer Song-Idee dann wirklich auch eine Produktion? Wie schaffst du das selbst, wenn du da nicht weiterkommst, wenn du denkst, ich weiß nicht, wie ich das selbst machen soll? Dann komm gerne einfach mal rein zu uns ins Gespräch, ganz unverbindlich und kostenfrei. Dann kannst du einfach mit Anna mal besprechen, wo du gerade stehst und was denn deine Vision wäre, wo du hin möchtest mit deiner Musik und wie wir dir vielleicht auch zeigen können, wie du das machst, dass du deine Songs genau dorthin bekommst, von der Songidee, vielleicht auch von der Demo, von der Rough-Version zur Produktion, zum fertigen Master, zur Veröffentlichung, ne, dass du einfach den ganzen Prozess einmal durchgehen kannst. Wir haben das schon oft gemacht. Wir wissen, wie das geht. Wir können es dir zeigen. Wenn du möchtest, verraten wir das dir einfach in dem Gespräch auch, wie du das für deine Musik umsetzen kannst, weil es sehr individuell ist. Ne? Du stehst wahrscheinlich woanders als jetzt zum Beispiel eine andere Musikerin. Dementsprechend ist es uns immer wichtig, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir uns austauschen und dann den Link findest du in den Shownotes, kannst du dir einfach unverbindlich eine gratis Produktionsanalyse sozusagen buchen.
Yes. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir Musikproduktion so ein bisschen aus der rein technischen Ecke rausholen, sondern dass es eben ganz viel um genau diese kreative Vision geht, die du vielleicht schon hast, und die Umsetzung von diesen Sachen. Und dass das Ganze eben, wenn da einmal der Knoten geplatzt ist, das sehen wir halt auch immer wieder. Sobald der erste Song so gemacht wurde, so entstanden ist, dann ist das wie so ein Tor, was geöffnet wurde. Und dann können, also bei vielen ist es ja so, die ganzen Songs aus der Schublade geholt werden oder auch nicht mehr, weil man mittlerweile in der Lage ist, viel bessere Songs zu schreiben und zu kreieren, aber es kann endlich alles fließen. Das ist so mega schön für einen selber, also das kann ich auch von mir sagen, aber es ist auch mega schön, das zu beobachten. Und Gott sei Dank hat sich Musikproduktion so verändert, dass eben das mittlerweile für jeden erlernbar ist.
Absolut.
Yes. Sehr schön.
Geil.
Coole Folge. Dann dank dir.
Lieben gerne. Wir freuen uns. Wir freuen uns, mit dir zu sprechen.
Yes, wir freuen uns, mit dir zu sprechen. Und wenn du magst, hörst du uns nächste Woche wieder hier bei Songs auf dem Leicht gemacht. Bis dann.
Adios.
Tschüss.